Hi, ich bin Yvonne Westerbeck. Ich mache Webseiten und SEO bei Waltisch. Und heute geht es um Paginations oder Paginierungen, wann sie sinnvoll sind und welche Fehler du vermeiden solltest.
OMT.
Sprecht auch mal mit eurer Zielgruppe. Das geht leider im Alltag extrem unter, dass die Leute wirklich verstehen, wer ist eigentlich zu meiner Webseite, was sind das für Leute? Und versucht darauf herauszufinden, was machen die auf meiner Webseite? Also auch einfach mal tatsächlich so mit einem User zusammensitzen und vielleicht auch einfach mal zugucken, wie bewegt er sich eigentlich über die Seite oder natürlich auch über digitale Tools. Da gibt es ja auch genug Analyse-Tools, mit denen man das machen kann, um tatsächlich zu verstehen, was die Leute eigentlich auf der Webseite wollen. Dann danach auch die UX auszulegen und nicht Entscheidungen zu treffen, weil es besonders fancy aussieht oder schön aussieht oder das der Designer gerade so toll findet.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Yvonne, von was genau reden wir bei dem Wort Pagination oder Pagination in Bezug auf eine Website?
Witzig, dass du Pagination sagst. Ich sag Pagination. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie man es richtig ausspricht. Im Deutschen sage ich eher Paginierung. Ich finde das ein bisschen einfacher. Genau, im Prinzip ist das eigentlich einfach nur der Prozess, dass man eine Webseite in kleinere Bestandteile aufteilt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ganz klassisch kennen wir das zum Beispiel ja vom E-Commerce, einfach mit Seitennummerierungen. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, wie das aussehen kann.
Warum ist das Thema Pagination? Ich muss dir sagen, im Vorgespräch habe ich dir erzählt, dass wir das Thema gerade für uns auf der Agenda hatten und gefühlt sagt jeder ist anders. Und ich habe vorher auch mal in verschiedenen Webinaren von uns geguckt, auch da wird es hier. Also wir einigen uns von mir aus jetzt auf Pagination. Das ist für mich in Ordnung. Ich sage tatsächlich auch meistens Paginierung, aber naja. Ich glaube, die Leute wissen, um was es geht. Das ist erstmal das Wichtigste. Was ist deiner Meinung nach das große Problem von einer Paginierung?
Ich würde sagen, das große Problem bei Paginierungen ist, dass man verstehen muss, welche Ziele die Nutzer auf der Webseite verfolgen, die man hat. Also es gibt ja eben sehr unterschiedliche Methoden, wie man es einbauen kann. Eben klassisch mit den Seitennummerierungen oder was auch ganz bekannt war bei Infinite Scroll zum Beispiel. Die sind aber eigentlich sehr für sehr unterschiedliche Ziele quasi, die man mit der Webseite verfolgt. Und das zu verstehen, also was wollen meine Nutzer eigentlich auf meiner Seite, was ist dann auch die beste Lösung für die, würde ich sagen, ist eigentlich das größte Problem aus UX-Perspektive. Das zweite Problem ist dann eigentlich die Implementierung und so, dass dann auch die Crawler damit gescheit arbeiten.
Das heißt, du hast schon gesagt, die Paginierung ist nicht immer gleich. Unterschiede, du hast eben was von Infinite Scroll, also unendliches, wie sagt man dazu? Das ist quasi ein Mehrladebutton, nehme ich mal an, oder sowas ist das dann. Oder ist das nochmal was anderes? Ich muss zugeben, ich bin selbst gar nicht ganz up-to-date, welche es alles gibt.
Genau, also es gibt eben ganz klassisch die Seiten, wo man sich durchklicken kann, 1, 2, 3, 4, 5.
Wo dann meistens so ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen kommt und die letzte Seite wird auch noch angezeigt, ja. So kenne ich das von Google.
Genau, das ist so die klassische Google-Variante. Dann gibt es eben noch den Mehrladebutton. Das ist jetzt eher was Neueres tendenziell. Und früher, also das, was nach Seitennummerierung aus meiner Perspektive kam, war eigentlich Infinite Scroll, dass man immer, sobald man unten angekommen ist, quasi sofort automatisiert die Seite weiterlädt.
So ein Lazy Loading.
Ja, Lazy Loading ist es ja quasi nicht. Also
okay, dann stelle ich dir eine andere Frage. Hast du Tipps für uns, wie man eine gute Paginierung gestalten sollte? Worauf sollte man achten?
Bei den Seitennummerierungen gibt es auch einige Dinge zu beachten tatsächlich, obwohl das eigentlich so die klassische Gestaltungsmethode ist. Man kann ja das auch noch mit den Pfeilen ergänzen, ne? Vor und zurück. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man dann nicht sich einzeln durch jede Nummer klicken muss. Oder auch zur ersten Seite, zur letzten Seite, so klassisch, wie man es beim CD-Player vielleicht früher auch hatte, so ganz am Anfang, ganz am Ende. Das sind noch zusätzliche Gestaltungsoptionen, die man haben kann. Was ich noch ganz charmant finde, ist, dass man noch anzeigt, wie viele Items gibt es denn insgesamt überhaupt. Also klassischerweise im E-Commerce hat man dann ja irgendwie vielleicht 500 Produkte und dann ist es ja auch als Nutzer schön zu wissen, okay, wie viele gibt es dann überhaupt? Und natürlich, auf welcher Seite ist man jetzt gerade? Und was man auch machen kann, ist, dass man den Nutzern die Möglichkeit gibt, dass sie bestimmen können, wie viele Items sie jetzt gerade sehen wollen. Das kenne ich zum Beispiel aus dem WordPress-Backend ganz gut. Da kann man das nämlich einstellen. Ich finde es sehr praktisch. Das ist aber nicht von allen Nutzern so präferiert, sag ich mal. Genau, aber dann in dieser Kombination von diesen ganzen Dingen, die man machen kann, gibt es natürlich dann extrem viele Outcomes, wie das aussehen kann.
Ich werde dich nachher fragen, kannst du schon mal darauf einstellen, was deine Lieblingsoption ist und vor allem auch warum. Aber bevor wir da hinkommen, Google hat irgendwann mal umgestellt auf diesen Infinite Scroll. Jetzt muss ich sagen, ich habe eben vor unserem Podcast mal gecheckt, habe ich eher wieder diese Zahlenansicht. Welches Vorgehen würdest du einem Webseitenbetreiber empfehlen?
Echt das, was ich am Anfang schon meinte, man muss halt verstehen, was für eine Webseite habe ich eigentlich und was versuchen die Nutzer auf meiner Webseite zu erreichen. Also Google hat ja umgestattet, das ist jetzt auch noch gar nicht so super lange her, weil sie sagen, die Nutzer waren nicht zufriedener quasi durch das Infinite Scrolling mit den Suchergebnissen. Und aus meiner Perspektive ergibt es auch total Sinn, dass die nicht zufriedener waren, weil das Ziel bei Google ist ja eigentlich, ich habe ja ganz konkret einen Wunsch quasi, den ich mir gerade informativ in der Regel erfüllen möchte. Und am allerzufriedensten bin ich ja, wenn das erste Suchergebnis eigentlich das schon trifft. Das heißt, dieses Infinite Scrolling, was man eigentlich klassischerweise eher kennt, wenn man sich so berieseln lassen will, also Instagram, TikTok, da sollen die Leute eigentlich gar nicht unbedingt nachdenken, was tun, sondern einfach immer weiter scrollen. Das passt beim aus meiner Perspektive nicht für Google. Daher macht es total Sinn, dass Google das umgestellt hat aus meiner Perspektive und für deine eigene Webseite ist es dann eben wichtig, dass du genau das verstehst. Wollen die Leute eher passiv sich berieseln lassen oder versuchen die ganz aktiv was zu finden, vielleicht auch Artikel zu vergleichen?
Und was hältst du von diesen Mehrladebuttons anstatt einer traditionellen Navigation? Weil im Endeffekt ist das ja auch ein Klick. Egal, ob ich jetzt auf die zwei klicke oder ob ich auf Mehrladen klicke, im Endeffekt habe ich ja keinen großen Unterschied, oder?
Ich bin tatsächlich großer Fan von den Mehrladebuttons, muss ich sagen. Weil ich finde, sie sind von der Interaction Cost, also wie viel kostet es quasi in die Interaktion zu gehen mit der Webseite, noch angenehmer als eine Seitennummerierung, weil ja in der Regel die Schaltfläche auch größer ist. Und man muss keine Entscheidung treffen so richtig. Also du hast ja quasi nur eine Option, nämlich bitte lade mehr. Das heißt, du musst gar nicht noch verstehen, okay, es gibt 12 Seiten und ich bin jetzt auf Seite 3 und dann das ist die nächste Seite, sondern du hast eigentlich einfach nur eine Option.
Ich finde das immer interessant mit den Zahlen, aber das kann nur ein ganz persönliches, eine individuelle Sichtweise von mir sein. Ich merke mir manchmal, wenn ich einen Treffer finde, die Seitenzahl. Wenn ich wirklich mal länger suche oder mich inspirieren lassen will, also ja, Google, ich glaube, ich bin voll bei dir. Aus der Sicht von Google macht das keinen Sinn, weil Google hat ja den Anspruch, unter den ersten 5 Treffern wahrscheinlich das Richtige ausliefern zu können oder sogar auf Position 1. Deswegen bieten sie auch teilweise diese Zero-Click-Searches an, die Inhalte direkt liefern. Und da wollen die auch immer besser werden. Und es gibt ja nicht umsonst den SEO-Witz, wo verstecke ich eine Leiche auf Seite 2, weil keiner vorbeikommt. Also für die ist das total irrelevant, ja. Manchmal habe ich aber so Situationen bei ganz, ich wollte gerade strangen Suchanfragen sagen, also ich kann nicht mal ein Beispiel nennen, aber ich weiß es noch nicht lange her, da habe ich mal sehr lange nach etwas gegoogelt und etwas gesucht, weil ich nichts Vergleichbares gefunden habe. Und das war sehr lange sehr viel. Und dann habe ich mir irgendwann angefangen aufzuschreiben, auf welchen Seiten ich was gefunden habe. Also andere machen sich einfach einen Bookmark oder machen sich halt einen zusätzlichen Tab auf und so weiter. Ich weiß nicht, wieso ich es da in dem Moment nicht so gemacht habe, aber ich habe mir halt gemerkt, auf welchen Seiten habe ich welche Treffer gefunden. Das geht natürlich nicht mit einem Mehrladebutton. Da muss ich ja dann immer wieder hochscrollen und so weiter. Aber der Use Case ist wahrscheinlich so gering, so unwahrscheinlich, dass es passiert, dass es keinen großen Einfluss haben wird.
Würde ich gar nicht sagen, dass es keinen großen Einfluss hat. Also ich finde, genau dein Case ist eigentlich genau der ideale Case eben für Paginierung mit Seitenanzahl. Weil das sind genau diese Momente, wo man zum Beispiel durch irgendwelche Archive klickt oder so, wo man eben als Nutzer sich genau diese Seitenzahlen merkt, einfach als Orientierungspunkt. Und das ist genau eben der Downfall, sag ich mal, von Mehrladen und von Infinite Scrollen, dass du als Nutzer halt die Orientierung komplett verlierst. Du weißt nicht, wo du innerhalb von diesem Dokument gerade eigentlich genau bist oder wie du es wiederfinden sollst, wo du gerade warst.
Ja, im Thema Nutzerführung. Also normalerweise, wenn ich mehrere Sachen interessant finde, mache ich mir einfach weitere Tabs auf und gehe die durch. Aber tatsächlich ist manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel an E-Commerce denke, auf diesen Übersichtsseiten hast du ja vielleicht auch schon Vergleichsmöglichkeiten, zwar sehr rudimentär, weil dann sind dann vielleicht nur 2, 3 Informationen drauf, aber vielleicht reicht mir das schon, um eine erste Entscheidung zu treffen. Und das habe ich dann nicht mehr, wenn ich mir die Tabs aufmache, dann muss ich sie mir theoretisch, mal klar, bei einem großen Bildschirm kann ich die nebeneinander legen, aber wenn ich am Laptop unterwegs bin, wird es schon wieder ein bisschen komplizierter. Sehr spannend. Gibt es denn, wenn du selbst sagst, du bist ein Fan von den Mehrladebuttons, im Thema Implementierung Muss ich da irgendwas Spezielles, also wie mich jetzt eine Navigation ausschreibe für mit Zahlen und so weiter, habe ich mehr oder weniger jetzt im Kopf. Aber bei den Mehrladebuttons, gibt es irgendwas, was ich beachten muss?
Mehrladebuttons sind ja in der Regel eben über JavaScript quasi funktionieren, Diana, dass dynamisch einfach nachgeladen wird. Das ist auch schön und gut, aber die Crawler klicken ja nicht auf unserer Webseite rum oder interagieren ja nicht so wie wir Nutzer mit denen. Bedeutet einfach, dass man schauen muss, dass auch die Produkte, die nach dem Mehrlade quasi kommen, irgendwie erreichbar sein müssen für diese Crawler. Und es kann auch schon sein, dass man versucht, irgendwie einen Link mit reinzusetzen, also wieder einen typischen A-Tag einfach, den die Crawler aufrufen können, wo auch die weiteren Produkte dran sind. Oder man schaut, also was man sowieso immer machen sollte, ne, dass einfach in der Site-Web alle relevanten Seiten drin sind. Oder wenn man eben im E-Commerce ist, auf der Google Merchant Feed zum Beispiel, dass man den verwendet. Da muss man eben einfach darauf achten, dass die Crawler trotzdem alle relevanten Seiten irgendwie finden können. Oder was es als Alternative noch gibt, das sind View-All-Pages. Also dass man auf einer Seite einfach schon alle Produkte drauf hat, ohne dass es so einen Mehrladebutton gibt. Ich glaube, das wäre auch eine Methode.
Aber wenn ich 500 Produkte habe, wird das nicht ein bisschen viel?
Genau, das ist das Problem. Da muss man ein bisschen gucken mit der Ladegeschwindigkeit. Also ganz viele Sachen bei Paginations für dich sind so ein könnte gut sein, muss man mal ausprobieren und muss man halt vor allem für seinen eigenen Case angucken, was so die beste Lösung ist.
Ich bin gerade überlegen, wie haben wir das denn bei unserem Agenturfinder gemacht? Da hatten wir auch mal einen Mehrladebutton und jetzt haben wir, glaube ich, eine Paginierung gemacht, aber ich weiß nicht mehr warum, was die Begründung war. Aber es ist spannend. Also man denkt immer so, ja, okay, das ist halt ein Shops. Nein, das ist nicht nur ein Shops. Es ist eigentlich überall da, wo wir, ich wollte gerade schon wieder Produkte sagen, aber wo wir viele Auswahlmöglichkeiten haben. Ich meine, Stellenanzeigen ist ja genau das gleiche Thema zum Beispiel. Ja? Also wenn ich irgendwie eine Jobseite habe, viele Stellenanzeigen drin habe, dann habe ich ja genau die gleiche Thematik. Und wahrscheinlich gibt es noch zig andere Use Cases. Unser Agenturfinder, wo wir Agenturen auflisten, auch so ein Thema. Eigentlich wollte ich dich jetzt fragen, was deine bevorzugte Option ist. Infinite Scroll, traditionelle Paginierung oder den Mehrladebutton. Du hast vorhin schon gesagt, du bist ein Fan vom Mehrladebutton. Und du hast gesagt, dass es auf den jeweiligen Fall drauf ankommt. Es gibt aber sicherlich auch Fälle, wo alles gehen würde. Und wenn alles gehen würde, ist es dann der Mehrladebutton für dich?
Ja, dann ist es immer noch, welche Geräte verwenden meine Nutzer. Vor allem, weil dann ist Mehrladebutton auf Mobile natürlich wieder sehr charmant, weil diese Paginierungen mit Seiten sind halt auf Mobile einfach ein bisschen blöd. Ne? Also, dann hast du halt so wenig, so kleine Schaltflächen, das ist nicht so ganz bequem irgendwie. Ja, also es kommt tatsächlich darauf an, das ist eine blöde SEO-Aussage, aber ja.
Die sagen nicht nur die SEOs, habe ich festgestellt. Ich interviewe hier ja auch andere Disziplinen im Online-Marketing und gefühlt sagt das jeder. Und ich bin sehr viel im Fitnessbereich unterwegs und auch da wird das andauernd gesagt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das liegt nicht nur an den SEOs. Aber lass uns doch mal beim Thema SEO bleiben. Du guckst da ja auch mit der SEO-Brille drauf. Ich auch in erster Linie. Wir sehen uns ja so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich beim OMT noch sagen darf, dass wir einen SEO-First-Ansatz haben. Aber wir hatten ihn auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Und auch jetzt ist noch der meiste Traffic darüber, aber nicht der umsatzstärkste Traffic ist es halt nicht mehr. Das muss man halt ganz klar sagen. Und trotzdem würde ich bei der Paginierung immer das Thema SEO sehr hoch hängen. Was muss man hier beachten, beziehungsweise welche Fehler können passieren oder sind so regelmäßig bei dir auf der Agenda?
Das, was wahrscheinlich so als erstes bei den SEOs in den Kopf kommt, ist immer das Thema Duplicate Content. Grundsätzlich hast du ja eigentlich quasi dann gleiche Seiten, nur unterschiedliche Produkte oder eine unterschiedliche Liste. Da geht es einfach darum, dass man schaut, dass man das halt richtig implementiert. Also es gibt auch von Google selbst einfach Best Practices, wie man mit Paginations umgehen sollte. Die kann man sich auch angucken. Da geht es einfach darum, hey, verlinkt jede Seite auch mit einer eigenständigen URL, also kein Fragmentbezeichner zum Beispiel, sondern es kann auch eine Filter-URL quasi sein, die Seiten hervorruft. Auf jeden Fall so, dass Google es eben indexieren kann. Und auch, dass man die Seiten jeweils auf sich selbst mit einem Canonical zeigen lässt. Also selbstreferenzierende Canonicals sind da wichtig. Und dann muss man es auch einfach mal so ein bisschen beobachten, ne, ob Google das entsprechend versteht, dass alles so funktioniert und die Seiten nicht mit sich selbst konkurrieren. Aber tatsächlich sollte man das einmal so umsetzen. Und was früher, in 2011, hatte Google das eigentlich für die Song Rel Pressed und Rel Next, also eine Angabe im Head, so was ist die vorherige Seite, was ist die nächste Seite. Das braucht es nicht mehr. Also das ist schon seit längerer Zeit nicht mehr aktuell. Genau, das kann man also sein lassen. Also zusammengefasst ist eigentlich, jede Seite sollte eine eigenständige URL sein, die auch indexierbar ist, sollte auf sich selbst canonicalized sein. Und was man auch noch beachten sollte, ist das Thema Filter und Sortierungen. Also man kann ja Seiten manchmal unterschiedlich sortieren, irgendwie das Aktuellste, die Besten oder das Neueste. Da muss man einfach gucken, dass man jetzt nicht alle von diesen Varianten auch indexieren lässt, sondern dass die halt eben gesteuert sind, dass dann nicht alle Varianten sich konkurrieren.
Also diese Filterthematik, wir hatten schon mal eine Konferenz, aber bei irgendwelchen Clubtreffen hatten wir einen Vortrag von der Vanessa Wurster zum Thema Navigation und da ging es auch viel um Filter und sowas und die hat uns Spiele gezeigt. Das war, also da bin ich ganz froh, dass ich noch keinen großen Shop betreute. Also ich habe schon große Shops betreut, aber nicht in dem, die liefen schon in dem Thema gut meistens, bevor wir da dran gegangen sind. Und wenn ich mir dann überlege, du gibst einen Filter irgendwie oder eine Kombination falsch frei und auf einmal hast du 100.000 Dinger, die dann den Index gespült werden, vor allem die wieder rauszukriegen und so weiter. Also da kann man viel falsch machen, sage ich immer, holt euch einen Profi dazu, das ist hochgradig sinnvoll. Wenn wir das Thema Paginierung mal in Sachen Vor- und Nachteile, also jetzt mal allgemein gesehen, wo siehst du die Vorteile der Paginierung und wo die Nachteile?
Vorteile sehe ich einerseits in der Ladegeschwindigkeit, also eine Seite erstmal kleiner zu teilen, weil es ganz viele Items sind, ist ja erstmal praktisch für die Nutzer, vor allem auch mit niedrigerer Bandbreite, dass man nicht erstmal alles laden muss. Das ist ja schon mal gut. Ich finde es auch gut in der kognitiven Last quasi, die man den Nutzern zumutet. Wenn man direkt 200 Items sieht, ist das natürlich sehr viel anstrengender als Nutzer, das alles zu erfassen und zu verstehen, als wenn es jetzt erstmal 50 sind und dann muss man dann eine Auswahl treffen. Worin man auch einen Vorteil sehen könnte, wäre da zum Beispiel bei Werbeeinblendungen. Also angenommen, es geht bei deinen Werbeeinblendungen, die du auf deiner Seite vielleicht integriert hast, irgendwie um die Anzahl an Klicks, dann ist es eigentlich natürlich ja ganz schön, wenn du eine Paginierung drin hast und die Leute sich durch möglichst viele Seiten durchklicken. Genau, aber eigentlich sehe ich es vor allem in der Orientierung quasi für den Nutzer. Also dass die Nutzer einfach wissen, auf welche Seite bin ich gerade und ich kann es irgendwie kognitiv erfassen, um dass ich mich total überrannt fühle von der Inhalts.
Hast du das Thema Produkte, weil du eben gesagt hast, dass man auch überladen sein kann? Also dieses Gefühl hatte ich sowieso immer, wenn ein Shop zu viele Produkte hat, dass das auch abschreckend wirken kann. Hast du da, es hat jetzt nicht direkt was mit der Paginierung zu tun, aber hast du da eine Erfahrung?
Also ich würde sagen, jeder macht das selber ja auch seine subjektiven Erfahrungen damit. Ich bin selber nicht so ein Riesenfan von diesen Riesenshops, wo ich nie das Gefühl habe, es gibt ein Ende quasi. Wenn ich als Nutzer das Gefühl habe, ich finde kein Ende, dann breche ich meistens auch schon ab. Und genau, letztendlich ist es ja quasi, kognitiv gibt es da ja ganz viele Studien dazu, dass wir halt dieses Überforderungsgefühl nicht haben dürfen oder auch das klassische Netflix-Thema quasi, ne, wenn man auf Netflix ist und es gibt so viel Auswahlmöglichkeiten, dass man dann gar keine Auswahl trifft. Ja. Ist ja sehr beschreibend für dieses Gefühl.
Ja, ich denke mir immer, bei zu großen Shops, die schreiben ja trotzdem immerhin, wie viele Items es im Shop gibt. Und ich frage mich mal, ich würde da gerne mal so einen AB-Test machen. Habe ich nie gemacht, aber wäre total sinnvoll. Ab welcher Zahl schreibe ich das noch hin und wann sollte ich es nicht mehr hinschreiben? Also wie viele Items es gibt, weil wenn ich eine Paginierung habe und dann auf Seite 2, 3 klicke, ja, ich komme nicht ans Ende, aber ich habe ja für mich erstmal ein Ende, bevor ich auf die nächste Seite klicke. Im Idealfall ist der Shop ja so aufgestellt, dass er mir auch auf Seite 1, ähnlich wie Google das auch macht, schon sehr passende Produkte zeigt in meinem Filter. Ich glaube, das kann nicht jeder Shop, aber ich sag mal, die etwas erfolgreicheren Shops, die größer sind, die werden sich sicherlich auch mit sowas beschäftigen, dass im Offline-Handel würden wir von Category-Management reden, wahrscheinlich online reden wir auch von Category-Management, dass in der richtigen Kategorie die richtigen Sachen auch angezeigt werden und nach hinten raus immer unrelevanter werden. Aber ab wann schreibe ich das nicht mehr hin? Das gleiche Thema, das haben wir mal gemacht. Wir haben mal einen AB-Test gemacht zum Thema Lesezeit bei Artikeln. Also ab wann ist ein Artikel zu lange und die Lesezeit schon, also normalerweise glaube ich, dass die Lesezeit total sinnvoll ist anzugeben, weil man dann einfach besser planen kann und die Absprungrate geringer ist, wenn ich weiß, auf was ich mich einlasse. Aber ab einem bestimmten Moment klicken die Leute nicht mehr, weil wenn da steht 35 Minuten oder 45 Minuten, wer hat denn die Zeit, sowas zu lesen, so einfach mal tagsüber? Also die wenigsten. Und da haben wir einen AB-Test gemacht damals, der war aber nicht signifikant. Also der konnte keine Aussage treffen am Ende. Das war schade. Also das hätte ich gerne, weil wir ja auch so viel in der Richtung haben. Hast du da einen Erfahrungswert bei den Items?
Nee, auch da kommt es halt total wieder auf die Zielgruppen an, ne? Und auch wie gut die zum Beispiel filtern, ne? Also wenn du gutes Filtersystem hast, dann sind ja Leute, die oft auf deiner Seite sind, werden das wahrscheinlich auch nutzen und das dann einfach so runterfiltern, dass sie auch jedes finden, was sie gerade brauchen. Also da ist halt die Kombination auch total relevant.
Hast du Best Practices für suchmaschinenoptimierte Paginierung?
Ja, im Prinzip das, was ich vorhin meinte, also der Aufbau von HTML ist natürlich schon auch relevant, auch einfach aus Gründen von Barrierefreiheit auch, dass das entsprechend aufgebaut ist, wie es sein müsste. Also dass das zum Beispiel auch ein Aggregationselement ist, dass jeder Link, dass zum Beispiel Area-Labels auch vergeben sind, solche Geschichten. Und dann ist es eben wichtig, dass man, wie ich meinte, mit Duplicate Content einfach schaut, dass die Seite gut eben jeweils Canonical-Leist sind und genau eindeutige URLs haben.
Stelle ich die Frage ein bisschen anders zum Thema Best Cases. Kannst du uns Webseiten nennen, wo du sagst, die haben es richtig geil umgesetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde es tatsächlich, den Ansatz von Amazon fand ich ganz spannend. Die kombinieren nämlich unterschiedliche Methoden. Zumindest auf Mobile habe ich das gesehen. Also dass du mehrfach Infinite scrollst quasi, ich glaube 4-5 Mal, und dann wechselst zu mehr Laden. Das fand ich sehr spannend, auch aus User-Perspektive. Weil dann hast du quasi so schon dieses Gefühl von, da sind sehr viele Items, aber ich habe trotzdem noch die Kontrolle, wann es aufhört.
Ist für mich ja fast noch ein bisschen mehr Suchmaschine als so zum Stöbern tatsächlich auch. Ich glaube, das ist ein geiles Beispiel in vielen Cases, aber irgendwie manchmal auch kein gutes Beispiel, weil sie halt, also ich sage mal, Wikipedia und Amazon musst du so ein bisschen rausnehmen, bei den einen beim informationsbasierten Suchen, die anderen bei Produktsuchen, weil die halt auf einem ganz anderen Level spielen. Hast du nochmal anders gefragt, gibt es Shop-Systeme, mit denen du sagst, kann man das besonders gut umsetzen, oder gibt es auch welche, die du da nicht empfehlen würdest, die da nicht so suchmaschinenrelevant denken?
Hier könnte ich das tatsächlich gar nicht so konkret sagen. Also ich glaube, da muss man eben einfach gucken, auch mit welchem Theme man jeweils arbeitet, je nach CMS, ob das auch nicht selbst entwickelt ist. Wäre aber mal spannend, tatsächlich zu gucken, wie die Shops das so einbringen.
Also meine Consulting-Zeit ist schon sehr lange her mittlerweile. Ich glaube, ich habe vor 7 Jahren aufgehört oder 6 Jahren. Und also wenn ein Shop zu mir kam und der hat Plenty Markets benutzt, da hätte ich durch die Decke gehen können. Da ging's los, da musstest du für jede Umleitung bezahlen, da musstest du immer über den Support gehen und so weiter. Ich muss aber zugeben, ich war, als gerade so Corona das erste Mal wieder abgeflaut ist und so die ersten Veranstaltungen zurückkamen, bevor es dann nochmal eingebrochen ist, da war ich auf einem Kongress in Kassel, da sitzt Plenty Markets, und da waren die einfach 5 Jahre später auf einem ganz anderen Level. Also die waren einfach gut, die arbeiten jetzt auch mehr als Plattform und so weiter. Deswegen muss ich das revidieren, was ich damals gesagt habe. Die haben sich da einfach super weiterentwickelt. Aber so ein Beispiel hatte ich halt früher. Oder dass bei Shopify bestimmte Dinge nur muss man immer zusätzlich bezahlen. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist, weil wir nutzen hier WooCommerce. Und ganz ehrlich, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit Seitenentwicklung. Wenn ich etwas brauche, sage ich meinem Entwickler, mach das. Und dann guckt halt ein SEO drauf, ob es passt oder nicht. Aber WooCommerce ist da eigentlich SEO-seitig ganz gut aufgestellt. Deswegen bin ich da überhaupt nicht mehr im Game. Weiß, dass ich damals Plenty Markets die Pestanhalts gewünscht habe und würde aber sagen, heute ist mein Eindruck ganz anders von denen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die sind sehr weit und sehr gut. Aber ja, deswegen mal die Frage. Du hast das Thema Barrierefreiheit eben schon angesprochen. Paginierung und Barrierefreiheit ist, glaube ich, etwas, was schnell stark kollidieren könnte. Hast du Tipps, wie man es richtig macht oder wo du sagst, egal welcher von den drei, oder sagst du, eine von den drei verschiedenen Versionen, Varianten, machen keinen Sinn aus Barrierefreiheit oder sind schlechter aus Barrierefreiheit?
Also ich habe mich vor allem klassischerweise mit der Seitenanzahl, also mit der Seitennummerierung quasi beschäftigt. Aber da gibt es einfach einige Dinge, die man beachten sollte, die auch von zu vereinen quasi auch im Vorhinein, die sich damit beschäftigen. Klar, also Nummer eins ist natürlich einfach Tastaturbedienung. Also es muss einfach über die Tastatur auch alles bedienbar sein. Also wenn man durchtappt, dass das alles auch funktioniert und dass das auch vor allem in der richtigen Reihenfolge funktioniert. Also dass man nicht irgendwie Seite 1, 6 und dann 2 hat. Genau, also das ist einfach relevant, auch dass man es irgendwie mit den Pfeilen zum Beispiel auch bedienen kann. Also und dann ist es wichtig, dass der Fokus auch richtig gesetzt ist. Also das ist aber ja generell bei allen Links der Fall, dass wenn man sich durchtappt, man das auch sieht, auf welchem Link gerade der Fokus liegt, dass die Nutzer das erkennen können und am besten natürlich auch einfach in einer Kontrastfarbe, die stark genug ist, dass man es auch wirklich erkennt. Und dann hatte ich ja vorhin schon von den Area Attributes, Attributen gesprochen. Das sind ja diese Attribute, die man mitgeben kann, ob damit dann, wenn es vorgelesen wird, über Screenreader zum Beispiel, dass das richtig vorgelesen wird. Also kann man eben für das Snuff-Element zum Beispiel hinschreiben, Pagination oder Paginierung, dass das vorgelesen wird, dass die Leute wissen, ah, da kommt jetzt diese Navigation und dass man dann auch auszeichnet, was ist jetzt die aktuelle Seite. Natürlich dann auch die Links von den anderen Seiten jeweils. Also auch zum Beispiel bei den Pfeilen, also vor und zurück, dass die ausgekennzeichnet sind, ist natürlich super wichtig, weil über den Linktext kann man sich das halt nicht erschließen, da gibt es ja keinen.
Ich finde das Thema total spannend. Das bringt mich immer zum Nachdenken, weil es unterschiedliche, also viele Wege führen nach Rom. Thema SEO sowieso. Bei der Paginierung finde ich das mal so ein Beispiel. Keiner weiß so genau, was 100% das Richtige für ihn ist. Oder ich habe immer das Gefühl, es wird immer darüber diskutiert. Und immer hat auch jemand was dran auszusetzen, wie es jemand gemacht hat. Also, oder zweifelt daran, ob es richtig ist, wie der es gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon Diskussionen darüber geführt habe. Nicht nur bei mir, auch bei anderen. Zum Abschluss der Folge, das habe ich die letzten drei Folgen auch schon gemacht und das mache ich jetzt mit dir einfach auch mal. Wenn du ein Anwalt wärst, würde ich es Plädoyer nennen. Hast du irgendwas zum Ende, wo du sagst, das würdest du den Hörern irgendwie empfehlen oder einen Hinweis oder was sie unbedingt mitnehmen sollen aus dieser Folge, damit sie da besser fahren?
Ich glaube, ich würde wieder die User-Brille aufziehen und sagen, sprecht auch mal mit eurer Zielgruppe. Das geht leider im Alltag extrem unter, dass die Leute wirklich verstehen, wer ist eigentlich auf meiner Webseite? Was sind das für Leute? Und versucht auch rauszufinden, was machen die auf meiner Webseite? Also auch einfach mal tatsächlich so mit einem User zusammensitzen und vielleicht auch einfach mal zugucken, wie bewegt er sich eigentlich über die Seite oder natürlich auch über digitale Tools. Da gibt es ja auch genug Analyse-Tools, mit denen man das machen kann, um tatsächlich zu verstehen, was die Leute eigentlich auf der Webseite wollen. Dann danach auch die UX auszulegen und nicht Entscheidungen zu treffen, weil es besonders fancy aussieht oder schön aussieht oder dass der Designer gerade so toll findet.
Liebe Yvonne, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Danke für deine Expertise. Übrigens, Yvonne hat auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben und deswegen kamen wir auch zusammen wegen dem Podcast. Den Artikel haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Liebe Yvonne, ganz lieben Gruß an dein Team. Ich kenne ja ganz viele bei euch. Dementsprechend möchte ich nicht ohne hier rausgehen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit.
Vielen Dank.
Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Yvonne noch der Hinweis auf das Ende unseres Early Birds. Ist noch ein bisschen hin, ist der 31.05. für unsere Konferenz in Mainz. Ich will euch aber trotzdem darauf hinweisen, warum, was jedes Jahr im Nachgang vom Early Bird immer wieder angesprochen wird, ist, ach, ich wusste ja gar nicht, dass ich auch mitentscheiden darf. Ja, alle, die bis zum 31.05. ein Ticket kaufen, bekommen Stimmrecht in unserem Call for Paper. Da sind wir, glaube ich, die einzige Konferenz, die das so macht. Das heißt, wenn ihr jetzt so kurz nach der Bundestagswahl wieder wählen wollt, für euer Glück verantwortlich sein wollt. Nein, also dann kommt einfach vorbei. Bucht bis zum 31.05. ein Ticket. Wir freuen uns, wenn wir euch in Mainz sehen. Und in diesem Sinne, wir sind für heute raus. Bis nächsten Montag. Ciao, ciao.